Blinddarmentzündung, das ist natürlich der klassische Fall für einen viszeralen Schmerz, der sehr, sehr häufig auftritt. Das ist eine der häufigsten Operationen überhaupt, die Blinddarmentfernung.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute beschäftigen wir uns mit einem Phänomen, das so diffus wie faszinierend ist, dem viszeralen, also dem Eingeweideschmerz. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum eine Gallenkolik Schmerzen in der rechten Schulter verursacht oder der Herzinfarkt oft im linken Arm wehtut? Oder warum es fast unmöglich ist, bei Bauchschmerzen den exakten Punkt zu lokalisieren? Viszeraler Schmerz, der Schmerz, der von unseren Organen ausgeht, folgt ganz anderen Regeln. Und dieser Schmerz ist im klinischen Alltag auch häufig und fast alle haben ihn schon einmal in Form von Bauchschmerzen erfahren. Alle Organe des Bauchraums, des Brustraums und des Beckens können Schmerzen verursachen. Schätzungen zufolge leiden bis zu 25% der Bevölkerung zu jedem beliebigen Zeitpunkt an viszeralen Schmerzen. Und dazu kommt, dass diese Schmerzen insgesamt schwer zu diagnostizieren sind, zumindest häufig. Und warum ist es so? Was sind denn so die Kennzeichen viszeraler Schmerzen? Welche Diagnostik ist sinnvoll und welche Ursachen sind zu differenzieren und natürlich, wie behandelt man sie? Darüber und über vieles mehr spreche ich mit meinem Gesprächspartner Dr. Thomas Hofmann, Facharzt für Anästhesie mit Zusatzbezeichnung spezielle Schmerztherapie. Er ist Oberarzt an der Klinik für Anästhesie am Knappschaftskrankenhaus und Leiter der Schmerzambulant und des DGS-Schmerzzentrums in Dortmund. Lieber Thomas, schön, dass du dabei bist.
Ja, liebe Silvia, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich jetzt hier an der Gestaltung dieser Podcast-Reihe teilnehmen darf. Ja, das Thema viszeraler Schmerz ist eines, das wir als Schmerztherapeuten häufig von unseren Patienten berichtet bekommen, aber ebenso häufig auch nicht so direkt wissen, was wir dagegen unternehmen können. Und wenn wir uns so mal die Entwicklungsgeschichte des viszeralen Schmerzes im Laufe eines Menschenlebens angucken, dann wird das vielleicht auch deutlich, warum das Thema für die Patienten so eine große Wichtigkeit hat, manchmal oder oft sogar mehr als Schmerzen anderer Ursache. Wenn wir uns zurückversetzen wollen in unsere Kindheit, dann ist der Bauchschmerz ja das, was wir mit so als erstes in Erinnerung haben. Und jeder, der Kinder hat, weiß, Säuglinge plagen sich mit Bauchschmerzen, mit Blähungen. Das heißt, die Erfahrung eines viszeralen Schmerzes ist schon sehr, sehr früh in uns angelegt. Und das führt sicherlich auch dazu, dass der viszerale Schmerz von uns als Mensch, wenn wir ihn erleiden, als etwas Bedrohliches empfunden wird. Wir kennen das aus frühkindlicher Erfahrung, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit uns, wir fühlen uns unwohl, der Schmerz, der ergreift uns und das ist etwas, was quasi unbewusst als Erinnerung angelegt uns wieder befällt, wenn der viszerale Schmerz einsetzt im Laufe unseres bewussten Lebens sozusagen, also spätere Kindheit und Erwachsenenleben.
Gucken wir uns doch erstmal an, was sind denn so die typischen Merkmale von einem viszeralen Schmerz?
Ja, also eines der hervorstechendsten Merkmale des viszeralen Schmerzes ist es, dass er nicht so gut lokalisiert werden kann. Der Patient kann nicht so klar angeben, wo der Schmerz eigentlich ist, sondern der ist im Bauch. Der Bauch ist groß und an welcher Stelle der nun genau sitzt, ist oft gar nicht mal festzulegen. Man kann vielleicht noch sagen, als Patient im Ober- oder Mittel- oder Unterbauch. Aber so wie bei einem gebrochenen Finger und einem gebrochenen Arm oder einer Beule am Kopf ist es eben nicht möglich, klar zu sagen, wo kommt der Schmerz her. Der Schmerz hat etwas Diffuses, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass er eher Ängste verursacht, einen eher auch psychisch beeinträchtigt als ein gebrochener Finger, sag ich mal.
Wir haben ja schon viel gehört über nozizeptive Schmerzen, neuropathische Schmerzen von stechend und drückend. Und wie würdest du denn den viszeralen Schmerz beschreiben?
Der viszerale Schmerz ist in der Regel eher dumpf, eher drückend, eher krampfartig, eher ziehend. Das ist das, was die Patienten so typischerweise beschreiben oder was man für sich selber auch schon erfahren hat. Wohingegen der sogenannte nozizeptive Schmerz, der eben über die Verletzung von Muskeln, Knochen, Haut zum Beispiel entsteht, eher scharf, spitz stechend empfunden wird oder im Gegensatz zum neuropathischen Schmerz, zum Nervenschmerz, der dann eher elektrisierenden, stromartigen, kribbelnden Charakter hat.
Jetzt hast du ja schon gesagt, wenn man sich einen Finger gebrochen hat, okay, dann ist der Knochen gebrochen, das macht Schmerzen, das kann jeder verstehen, aber wodurch schmerzen denn jetzt unsere Organe?
Die Organe schmerzen vor allen Dingen durch die Rezeptoren, die in den Hüllen der Eingeweide liegen. Das heißt also, wenn wir uns einen Darm vorstellen, der Darm selber, der tut nicht weh. Wenn man in den Darm reinsticht oder stechen würde, merkt man das gar nicht. Das ist auch einer der Gründe, warum Verletzungen über verschluckte Fischgräten oder spitze Gegenstände so fatal sind, weil der Patient, der die verschluckt hat, der merkt nicht den Moment, wo die Gräte sich durch die Darmwand spießt, weil die selber nicht schmerzempfindlich ist. Aber was empfindlich macht, das sind die sogenannten Dehnungsrezeptoren in den Hohlorganen zum Beispiel. Das heißt, wenn der Darm sich dann aufbläht, das fängt an weh zu tun. Wenn die Blase sich zu stark aufdehnt, das tut weh. Das sind Dinge, die zum Beispiel dazu beitragen, dass Organe schmerzhaft werden. Das Organ selber ist dann gar nicht so schmerzhaft.
Jetzt haben wir ja schon kurz, hatte ich erzählt, dass natürlich auch beim Herzinfarkt, das ist ja auch ein Organ, unser Herz, ne, macht ja auch Schmerzen und es macht dann Schmerzen im Arm. Und das ist ja jetzt eine Durchblutungsstörung. Und wie kann man sich denn jetzt erklären, dass der Herzinfarkt Schmerzen im Arm macht oder bei Frauen sogar im Oberbauch, gar nicht im Arm? Wie erklärt man sich denn sowas?
Also was die Patienten häufig spüren, ist der sogenannte übertragene Schmerz. Das heißt, die Schmerzimpulse, die aus dem eigentlich betroffenen Organ kommen, in diesem Fall also dem Herzen, die werden dann auf Rückenmarksebene quasi kurzgeschlossen mit Meldestellen für Empfindungen, die zum Beispiel auf der Haut auftreten. Und so kommt es zu so einem getäuschten Empfinden sozusagen. Das heißt also, man spürt Teile als schmerzhaft, Körperteile als schmerzhaft, die selber gar nicht betroffen sind.
Jetzt haben wir ja gesagt, also es ist ein Eingeweidschmerz. Wir haben ja nun Organe im Brustraum, im Bauchraum und im Becken. Und ich glaube, wir fangen einfach mal jetzt oben an, im Thoraxbereich, also im Brustraum, Herz, Lunge, Speiseröhre, große Gefäße. Welche Schmerzen können da auftreten? Worauf sollte man achten? Und was sind so typische Zeichen?
Also wenn wir den Schmerz als wichtiges Warnsignal für Schädigungen in unserem Körper betrachten, müssen wir natürlich zunächst aufs Herz gehen. Und das ist der Schmerz, der dadurch ausgelöst wird, dass im Herzmuskel eine Durchblutungsminderung einsetzt und dass über diese Durchblutungsminderung eben auch solche Schmerzrezeptoren aktiviert werden, die dann wiederum, wie vorhin gesagt, querverschaltet auch ein Empfinden machen können, nicht nur über der Brust, sondern tatsächlich bis in den linken Arm. Wenn wir dann weitergehen in Richtung Lunge, auch da haben wir dieses Phänomen, so wie wir das, wie ich das vorhin beschrieben hatte, mit dem Darm. Die Lunge selber ist nicht schmerzempfindlich. Die Lunge hat aber eine sehr feine Haut um sich herum, das sogenannte Lungenfell. Und dem gegenüber quasi liegt an der inneren Brustwand das Brustfell sozusagen. Und diese beiden Strukturen sind tatsächlich auch mit Nerven versehen, die ähnlich wie beim Darm, wenn der zu sehr gedehnt wird, bei Reizungen, bei Entzündungen zum Beispiel Schmerzimpulse weiterleiten können und dann eben zu einem tief im Brustkorb empfundenen Schmerz führen können. Bei der Speiseröhre ist es wiederum so ähnlich wie beim Darm. Die Speiseröhre ist nichts weiter als ein quasi oben Richtung zum Rachen verlagerter Darmabschnitt. Auch da sind es eben vor allen Dingen entweder Verkrampfungen der Muskulatur oder ein übermäßiges Aufdehnen, was Schmerzen verursacht.
Ja, das waren jetzt erstmal die Organe, die wir eben im Brustraum haben. Jetzt gehen wir mal zum Bauchraum. Da haben wir ja auch einiges, was sicher schon vielen Probleme gemacht hat. Fangen wir mit dem Magen an, da ist der Darm. Also gibt's die Galle. Also viele Dinge, die da eine Rolle spielen können. Vielleicht fangen wir mal mit dem Magen-Darm-Trakt an. Da gibt's ja auch einiges.
Ja, der Magen-Darm-Trakt, den hat jeder, glaube ich, schon mal als Beispiel für einen viszeralen Schmerz erfahren oder als Ort für einen viszeralen Schmerz erfahren. Hier sind es vor allen Dingen eben die Verkrampfung der Muskulatur, der glatten Muskulatur in den Hohlorganen, die zu Schmerzen führen können. beim Magen sind es eben diese Magenkrämpfe, die man kennt. Und ein anderer viszeraler Schmerz, der in eine andere Richtung geht, aber eben auch so verschaltet wird, ist tatsächlich der, der vom Sodbrennen kommt. Das heißt also, wenn sich Magensäure aus dem Magen Richtung Speiseröhre zurückbegibt, dann kann daraus auch ein brennender Schmerz entstehen, der tatsächlich über Schmerzrezeptoren in der Schleimhaut selbst weitergereicht wird. Der ist aber von seiner Entstehung her anders zu werten als der Schmerz, den wir empfinden, wenn wir zum Beispiel uns eben, wie wir angesprochen haben, einen Finger verletzen oder eben uns eine Beule geholt haben. Das nächste Organ, was auch häufig betroffen ist, ist die Galle. Auch hier ist es so, dass die Galle ein Hohlorgan ist und wenn sie sich verkrampft, eben zu stärksten Schmerzen führen kann. Das heißt also, wenn der Gallengang verstopft ist, entweder durch einen Stein oder eingeengt im Rahmen einer Entzündung und die Gallenblase fängt an, sich zu verkrampfen, entstehen eben diese massiven Gallenkoliken, unter denen die Patienten leiden. Die Leber selber ist ein Organ, das nicht wehtut. Die ist schmerzfrei, ist aber eben auch von einer sehr dünnen Hülle umgeben, in der sich Schmerzrezeptoren befinden. Und wenn es zu einer Anschwellung der Leber kommt, zum Beispiel im Rahmen von Tumorerkrankungen, dann kann das auch als sehr starker Oberbauchschmerz, also dann kann der sehr starke Oberbauchschmerz als Symptom zutage treten.
Jetzt gibt es ja auch noch das Reizdarmsyndrom. Es gibt noch so Entzündungen im Darmbereich. Wie sieht es denn da aus mit Schmerzen? Oder fallen die gar nicht über Schmerzen auf?
Ja, da arbeiten wir uns jetzt weiter nach unten vor sozusagen. Und das Reizdarmsyndrom ist sicherlich eine der Diagnosen, die in die Kategorie gehören. Was wehtut, ist nur der Schmerz. Aber das Reizdarmsyndrom selber ist noch nicht eine Diagnose, die lebensbedrohlich ist. Wichtig ist nur, wenn starke Schmerzen auftreten im Darm durch Verkrampfung der Darmwandmuskulatur, durch Aufblähen der Darmschlingen und damit eben einem Dehnungsschmerz, wenn die zum ersten Mal auftreten oder wenn die einen Charakter tragen, der vorher noch nie so stark war, dann muss man natürlich an mögliche lebensbedrohliche Erkrankungen denken. Aber das Syndrom des Reizdarms ist etwas, was die Patienten quält und ihnen wirklich die Lebensqualität nimmt, aber zunächst mal keine lebensbedrohliche Erkrankung darstellt. Trotzdem sind die Mechanismen eben analog zu dem, was bei akuten Erkrankungen angeht.
Was wäre denn dann eine lebensbedrohliche Erkrankung in dem Bereich?
Eine lebensbedrohliche Erkrankung in dem Bereich könnte zum Beispiel über eine schwere bakterielle Infektion entstehen. Das wäre eine Möglichkeit. Es kann tatsächlich auch wenn vorher praktisch keine Symptome darstellbar waren, das kann auch ein Warnsignal sein für eine bösartige Erkrankung, für eine Tumorerkrankung. Ganz viele Patienten haben oft den Darmverschluss und die davor entstehenden Schmerzen als erstes Symptom einer Dickdarmkrebserkrankung. Vor allen Dingen leider dann, wenn sie die Vorsorgetermine nicht eingehalten haben oder noch nie bei der Vorsorge waren.
Aber für einen Darmverschluss gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Also es muss nicht unbedingt immer ein Tumor sein, wenn man einen Darmverschluss hat, oder?
Nein, natürlich nicht. Es kann bei manchen Patienten auch schon reichen, dass sie ihre starken Schmerzmittel genommen und überhaupt haben und niemand auf den Stuhlgang geachtet hat. Und dann ist es tatsächlich so, dass es auch Patienten gibt, die einen Darmverschluss mit vorausgehenden Schmerzen erleiden, weil sie eben über lange Zeit starke Schmerzmittel eingenommen haben.
Und wie sieht es aus jetzt mit Blinddarmentzündung? Wenn das operiert ist, kann das doch auch mal zum Darmverschluss führen, oder?
Ja, das kann auch sein, aber du sagst gerade richtig, Blinddarmentzündung, das ist natürlich der klassische Fall für einen viszeralen Schmerz, der sehr, sehr häufig auftritt. Das ist eine der häufigsten Operationen überhaupt, die Blinddarmentfernung. Und die geht interessanterweise mit zwei Phasen los, nämlich, dass der Patient zunächst einen Schmerz hat, den er relativ gut einordnen kann. Das heißt, solange der kleine Blinddarm nur so ein bisschen gerötet ist, ist es meistens so, dass die Patienten klar auch in der Ecke, wo der Schmerz entsteht, auch sagen können, ja genau, da tut's weh und wenn man da drauf drückt, dann könnte ich an die Decke gehen. Und dann kommt ja diese trügerische Phase, wenn die Blinddarmentzündung weiter fortgeschritten ist und der Blinddarm geplatzt ist, dass dann zunächst mal scheinbar Ruhe einkehrt und danach kommt die Phase, wo der ganze Bauch wehtut, wenn also die Entzündung aus dem Blinddarm sich in der gesamten Bauchregion ausgebreitet hat. Aber richtig, also akut einsetzender Bauchschmerz muss nicht sofort bedeuten, dass irgendwas ganz Schlimmes ist, sondern nur das Handlungsbedarf besteht.
Und jetzt gibt's ja auch am Darm Durchblutungsstörungen, die mal heftige Schmerzen auslösen können, oder?
Ja, das stimmt. Auch das ist eine Ursache, die nicht ganz so häufig ist, aber sie kommt vor. Und zwar ähnlich so wie beim Herzinfarkt oder bei den Durchblutungsstörungen im Herzen kann es auch durch angeborene Veränderungen, aber auch durch die Verkalkung der Gefäße im Bauchbereich, / im Darmbereich, zu Durchblutungsminderungen kommen, die dann tatsächlich auch zu Schmerzen führen und im schlimmsten Falle auch zum Absterben von Darmgewebe. Und das wiederum ist auch ein extrem schmerzhafter Prozess.
Was würde man denn jetzt mit diesen ganzen Bauchschmerzen, es kann ja jetzt alles möglich sein, was wir gehört haben, was für eine Diagnostik muss man denn anstreben?
Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man einen Hausarzt aufsucht oder einen hausärztlichen Notdienst, wenn einem das außerhalb der Praxiszeiten befällt. Der Arzt kann dann bei der körperlichen Untersuchung schon sich ein gutes Bild davon machen, wie beeinträchtigt ist der Patient, denn der viszerale Schmerz führt ja ganz häufig auch zu anderen Symptomen außer dem Schmerz, dass dem Patienten übel ist, dass ihnen schwindelig ist, dass ihnen der Schweiß ausbricht. Und dann kommt es darauf an, dass natürlich eine Blutuntersuchung gemacht wird auf möglicherweise erhöhte Entzündungswerte. Und wenn dann im weiteren Verlauf im Rahmen eines Krankenaufenthaltes, zum Beispiel Krankenhausaufenthaltes, festgestellt wird, dass eben erhöhte Entzündungswerte da sind, wird man auch eine bildgebende Diagnostik machen, wird einen Ultraschall machen, um zu gucken, können wir da schon möglicherweise vergrößerte Darmschlingen erkennen, wie sie typischerweise vor Verengungen einsetzen, oder können wir im Rahmen eines CTs, was dann durchgeführt wird, sehen, aha, wir machen uns ein Gesamtbild von dem Darm und können dann auch beurteilen, welche Abschnitte sind möglicherweise von welchen Erkrankungen betroffen. Also das wären die Dinge, die jetzt akut bei der Diagnostik in Frage kommen.
Jetzt haben wir ja noch so ein paar andere Organe, wie die Bauchspeicheldrüse oder die Milz, die Niere, die Blase. Was wäre denn da noch wichtig zu wissen?
Bei Pankreas und Milz haben wir das Phänomen, dass das eben auch Organe sind, die von schmerzempfindlichen Hüllen umgeben sind. Und wenn diese Organe anschwellen oder wenn in diesen Organen eine Entzündung einsetzt, können die auch als schmerzhaft empfunden werden. Bei der Bauchspeicheldrüse haben wir das häufig bei den Patienten, die eine Bauchspeicheldrüsenentzündung haben. Die führt zu heftigsten Oberbauchschmerzen, die auch mit leichteren Schmerzmitteln überhaupt nicht anzugehen sind oder auch mit stärkeren Schmerzmitteln, wie wir sie zur Verfügung haben, nur einigermaßen gemildert werden können. Von daher ist das tatsächlich die Bauchspeicheldrüsenentzündung als Ursache für Schmerz ernst zu nehmen, aber sie macht sich auch in aller Regel ernsthaft bemerkbar. Also eine schmerzlose, akute Bauchspeicheldrüsenentzündung habe ich noch nicht erlebt.
Was sind denn so die häufigsten Ursachen für die Bauchspeicheldrüsenentzündung?
Äußere Einflüsse, das heißt also, die Patienten haben zum Beispiel über einen erhöhten Alkoholkonsum sich da in eine Position gebracht, wo Bauchspeicheldrüsenentzündungen eher entstehen. Es kann aber auch bei Menschen auftreten, die unter einer Steinbildung in den Bauchspeicheldrüsengängen leiden, so ähnlich wie es bei Gallensteinen ist, kann auch beim Pankreas im Prinzip in den Gängen, in denen das Pankreassekret zum Darm befördert wird, können Verschlüsse auftreten und über diese Verschlüsse kann das Pankreas so erkranken, dass es sich quasi selbst entzündet an seinen eigenen Produkten, wenn man so will. Es gibt Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, die durch Viren hervorgerufen werden. Und ja, natürlich gibt es das Problem der Tumore, aber das ist eigentlich weniger eins von Schmerzen. Das heißt also, wenn einer eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung hat, die schmerzhaft ist, dann ist der Gedanke an Krebs erstmal hinten an, weil die Krebs haben zunächst mal eher schmerzfrei verlaufen. Die Nieren hast du auch noch erwähnt. Bei den Nieren ist es ähnlich wie mit der Leber zum Beispiel. Die Niere selber ist nicht schmerzempfindlich. Die Niere hat eine schmerzempfindliche Hülle und die Niere hat vor allen Dingen angeschlossen das Nierenbecken. Das heißt also die Bereiche, in denen der Urin quasi bis zum Abtransport angesammelt und dann über die Harnleiter weitergegeben wird Richtung Blase. Und da ist es so, dass die Nierenbecken selber auch Muskulatur enthalten, die verkrampfen kann. Und so ähnlich wie bei den Gallensteinen oder auch bei den Pankreassteinen, wenn da Flüssigkeit ist, die rausgedrückt werden soll, aber nicht raus kann, erhöht sich der Druck und das wiederum kann Schmerzen machen. Und das sind die sogenannten Nierenkoliken. Weiter im Verlauf können solche Koliken auch durch Verkrampfung der Muskulatur in den Wänden der Harnleiter auftreten, die Harnleiterkoliken. Das können die Patienten oft nicht gut unterscheiden und das hat auch keine Aussage oder damit ist keine Aussage darüber getroffen, wie schmerzhaft das letztlich ist. Also die Harnleiterkolik ist genauso schlimm wie die Nierenbeckenkolik. Und jetzt gehen wir weiter noch nach unten und siehe da, der Urin landet in der Blase und auch die Blase ist ein Hohlorgan mit Muskeln drumherum. Und auch bei der Blase ist es tatsächlich so, dass vor allen Dingen Dehnung der Wände und Verkrampfung der Muskulatur Schmerzen verursachen. Die Blasenwand selber ist kaum schmerzempfindlich. Deswegen ist zum Beispiel auch die Anlage eines Katheters durch die Bauchwand, wenn ein sogenannter suprapubischer Katheter angelegt wird, vor allen Dingen schmerzhaft beim Durchstechen der Haut, aber das Durchstechen der Blase selber wird wenig schmerzhaft empfunden.
Also jetzt sind wir ja schon praktisch im Becken und dann gibt es eben noch die Geschlechtsorgane. Da haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Endometriose, aber da gibt es ja auch noch anderes außer Endometriose.
Wir landen wieder bei den Hohlorganen und Hohlorgane sind auch die Eileiter und auch die können sich verkrampfen. Auch die können zum Beispiel im Rahmen von Entzündungen oder nach Operationen, die eigentlich nur in Anführungszeichen kleine Operationen sind, sehr, sehr starke Schmerzen für kürzer oder länger verursachen. Das wird nach Operationen oft unterschätzt, wenn Eileiter abgeklemmt werden im Rahmen von Sterilisationsoperationen. Das kann für eine gewisse Zeit sehr starke abdominelle, also viszerale Schmerzen in dem Fall verursachen. Bei den Geschlechtsorganen im Weiteren ist es so, die Prostata beim Mann zum Beispiel selber ist ein Organ, was eher diffus schmerzhaft ist. Auch da ist es eher eine Kapsel drumherum, die den Schmerz verursacht, als das Organ selber. Und das wären so jetzt die beiden Punkte, solange wir noch im Bauch sind. Ja.
Im Bauch und Becken.
Im Bauch und Becken, ja genau. Ja.
Ja klar, es gibt natürlich dann eben auch noch die Hoden und Penis und Geschlechtskrankheiten. Auch die können natürlich Schmerzen verursachen, oder?
Genau, also jetzt den Penis müssen wir mal rausnehmen, weil der ist tatsächlich eher ein Organ, das von somatischen Schmerzen betroffen ist, also von Gewebsschädigungsschmerzen von außen sozusagen als von viszeralen Schmerzen. Aber bei den Hoden, da haben wir noch die Ausnahme in Anführungszeichen. Das sind eigentlich zwei viszerale Organe, die aus Temperaturregulierungsgründen zumindest bei den Primaten nach außen verlegt worden sind. Aber der Schmerz, der in den Hoden einsetzt, tatsächlich auch über die Kapseln, auch da wieder die schmerzhafte Kapsel, der ist auch als viszeraler Schmerz einzuordnen, weil er zwar einerseits lokalisierbar ist, aber andererseits sehr schnell diffus in den Unterbauch oder ins Becken ausstrahlt.
Jetzt haben wir ja viel gesprochen, was alles so Schmerzen machen kann und auch ein bisschen über die Diagnostik. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Behandlung? Also jeder weiß ja, ein Herzinfarkt, das muss man natürlich direkt kausal behandeln. Das heißt, er muss zum Kardiologen, da muss eventuell das Gefäß muss eröffnet werden, wie auch immer. Aber wie sieht es aus jetzt zum Beispiel gerade bei chronischen viszeralen Schmerzen, wie zum Beispiel bei einer Darmentzündung wie der Colitis ulcerosa oder dem Morbus Crohn oder anderen Baucherkrankungen, die eben Schmerzen machen? Was kann man denn da tun?
Das Wichtigste hast du direkt am Anfang benannt, am Beispiel Herzinfarkt. Das ist ein viszeraler Schmerz, der eine lebensnotwendig behandelbare Ursache hat. Und das gilt natürlich auch für andere viszerale Schmerzen. Wir hatten das ja eben schon erwähnt, wenn der akut einsetzende Darmverschluss Beschwerden macht. Also man muss der Ursache auf den Grund gehen. Das ist das A und O. Es gibt eben auch viszerale Schmerzen, bei denen wir wissen, wir kriegen die nicht weg. die bedrohen an sich nicht das Leben, aber wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass die Symptomatik eingedämmt wird. Und wir müssen versuchen, so nah wie möglich an die Ursache ranzukommen. Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn haben natürlich nachvollziehbar weiter eine Ursache für ihre Beschwerden. Und die Medizin hat ja in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht, was die Behandlung dieser Erkrankung angeht, damit die Entzündungsvorgänge unterdrückt werden, die diese Schmerzen hervorrufen. Trotzdem bleibt es wie bei anderen schmerzhaften Darmerkrankungen oder wie bei den meisten viszeralen Schmerzen dabei, dass wir die Symptome kurieren müssen. Anderes Beispiel, wo wir die Ursache beseitigen müssen, ist ganz klar, wenn wir Gallensteine haben, müssen die Gallensteine raus. Wenn wir Nierensteine haben, müssen die Nierensteine raus. Sonst brauchen wir mit der Therapie gar nicht anzufangen. Aber wir haben eben auch Patienten, keine Gallensteine, keine Nierensteine, keine Harnleitersteine und trotzdem sind diese Schmerzen da. Und dann ist eben die Frage, was haben wir an Medikamenten zum Beispiel überhaupt zur Verfügung, um zu helfen? Jetzt in den Akutphasen helfen häufig Medikamente wie das Diclofenac oder wie das Novaminsulfon oder auch Metamizol genannt. Das sind Standardmedikamente, die bei viszeralen Schmerzen eingesetzt werden. Es werden auch krampflösende Medikamente eingesetzt. Da ist also das Buscopan, das Butylscopolamin in Deutschland oder überhaupt international eins der am meisten eingesetzten Medikamente mit begrenzten Nutzen. Aber gut, es zählt halt zum guten Ton, ist immer wieder dazu zu tun. Es ist aber kein Medikament, was den Patienten auf Dauer helfen kann, Bauchschmerzen zu überwinden. Ansonsten, je chronischer das Ganze wird, desto weniger haben wir auf den Punkt Möglichkeiten, die Schmerzen zu lindern und können im Prinzip nur versuchen, über eine Veränderung der Schmerzwahrnehmung, eine sogenannte Schmerzmodulation, einen Einfluss auf die Schmerzsymptomatik zu nehmen. Und dazu zählen zu den Medikamenten, die wir da haben, zählen zum Beispiel die alten Antidepressiva wie das Amitriptylin, was in der Behandlung chronischer Schmerzen ja generell eine sehr beliebte oder standardmäßig verwendete Substanz ist, wovon wir Abstand nehmen mittlerweile, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die starken Schmerzmittel im Sinne der Opioide. Die können allenfalls da nützen, wo sie eine krampfartige Symptomatik im Darmbereich dämpfen können. Aber auch da gilt, wir können mit den Medikamenten sogar eher Krämpfe auslösen in der glatten Muskulatur, zum Beispiel an den Darmschlingen. Und die einzige Substanz, die mir da im Moment einfällt, die noch einen etwas anderen Effekt hat, das ist die sogenannte Opiumtinktur, die man bei Durchfallerkrankungen mit Krämpfen einsetzen kann. Das liegt aber vor allem daran, dass in der Opiumtinktur ein Stoff drin ist, das sogenannte Papaverin, das entspannend auf die glatte Muskulatur im Darm wirkt und darüber auch eine Schmerzlinderung bewirken kann. Das ist aber eine Sache, die den Spezialisten vorbehalten sein muss, sowas einzusetzen. Wir haben auch eine Möglichkeit der Schmerzmodulation über den Einsatz von Cannabispräparaten. Cannabispräparate sind in der Behandlung viszeraler Schmerzen schon länger in Gebrauch. Das wissen viele gar nicht. Es gab im 19. Jahrhundert in England eine große Cholera-Epidemie. Cholera ist ja eine Infektionserkrankung, die zu lebensbedrohlichen Durchfällen führt. Also lebensbedrohlich dadurch, dass der Körper mehr Wasser verliert, als er aufnehmen kann und man praktisch an Austrocknung in Anführungszeichen verstirbt. Und man hat damals schon gemerkt, dass Cannabis, was im 19. Jahrhundert lange Zeit in England ein ganz normal verfügbares Medikament war, dass man diese Durchfallsymptomatik und die Bauchschmerzen zum Teil lindern konnte. Und das ist ein möglicher Ansatz zum Beispiel für eine Therapie von schmerzhaften chronischen Darmerkrankungen, wobei man sagen muss, der Effekt ist eher einer der sogenannten Schmerzmodulation, dass also die Schmerzen anders empfunden werden, dass man besser damit zurechtkommt, als dass es ein regelrechtes Schmerzmittel ist.
Ja, das sind jetzt schon mal viele Hinweise. Gibt es denn auch irgendwas, was man vielleicht bei der Ernährung noch beachten könnte?
Ernährung ist bei viszeralen Schmerzen, also bei den klassischen Bauchschmerzen vom Magen-Darm-Bereich natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wahrscheinlich können wir darüber sogar mehr erreichen als über die reine Medikamententherapie. Und natürlich ist es auch so, dass jeder auch in sich selber reinhören muss, was bekommt mir, was vertrage ich nicht. Ich glaube, die meisten Menschen wissen schon ganz gut, was sie essen müssen, damit es ihnen besser geht. Aber ganz allgemein kann man natürlich sagen, jede Ernährung, die einen ohnehin schon empfindlichen Darmtrakt oder Magen-Darm-Trakt noch mehr beansprucht, kann natürlich auch viszerale Schmerzen dann verstärken. Und das fängt an zum Beispiel bei der fettreichen Ernährung. Fettreiche Ernährung führt dazu, dass die Gallenproduktion und auch die Produktion von Bauchspeicheldrüsensekret vermehrt angeregt wird, wenn da ohnehin schon Probleme sind, also weil vielleicht nicht Steine alles schwer verstopfen, aber die Gänge etwas verengt sind und dann immer wieder diese krampfartigen Schmerzen auftreten, wenn eine fettreiche Mahlzeit zu sich genommen wird, dann tut man natürlich gut daran, solche fettreichen Mahlzeiten auch eher zu vermeiden. Und im weiteren Verlauf ist es so, wenn man zu Blähungen neigt, und Blähungen heißt ja eben, dass sich Gase ansammeln im Darm, die die Darmschlinge so aufblähen, dass es schmerzhaft wird, gerade wenn der Darm auch noch anfängt, dagegen anzuarbeiten, um die Luft rauszubefördern oder die Gase rauszubefördern, dann muss man natürlich darauf achten, dass man Nahrung zu sich nimmt, die im Darm nicht zu sehr anfängt, von selber zu vergären und damit eher aufblähend wirkt. Und das kann man ja sehr schön nachlesen. Da gibt es genügend Ratgeber, dass man also möglichst nicht blähende Nahrungsmittel, Hülsenfrüchte zum Beispiel, zu sich nimmt, wenn man dazu neigt. Das wäre etwas. Viszeraler Schmerz bedingt durch Sodbrennen kann natürlich auch durch einerseits Ernährung, andererseits durch Beachtung einer gewissen Körperhaltung angegangen werden. Auch da muss man nicht primär mit Medikamenten eingreifen. Das heißt also, Mahlzeiten in kleinen Portionen, Alkohol möglichst in geringen Mengen, weil das eben den Verschluss des Magens zur Speiseröhre hin auch etwas eindämmt, oder sich mit vollem Magen direkt schlafen zu legen, was natürlich dann auch eher schwierig ist, wenn der Magen verschlossen bleiben soll hin zur Speiseröhre. Also solche Regeln zu beachten, das kann natürlich helfen. Was eigentlich immer gut ist, was jeder eigentlich machen sollte, ist, sich quasi nach den Regeln einer mediterranen Diät zu ernähren. Das heißt also fleischarm, gemüsereich, Alkohol also höchstens in Maßen. Das ist das, was wünschenswert ist. Also damit verbunden ist dann auch die Aufnahme von Ballaststoffen. Und Ballaststoffe eben immer auch in Verbindung mit genügend Flüssigkeit, um die Darmpassage aufrechtzuerhalten.
Ja, das sind ja schon mal viele Hinweise, und jetzt, glaube ich, werden sich sicher einige fragen, wie ist denn das jetzt mit Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz und so etwas. Darauf sind wir jetzt überhaupt nicht eingegangen, und ich glaube, das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel für diesen Podcast. Da müssen wir nochmal was ganz Eigenes dazu machen. Ja, erstmal vielen Dank, und ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also, wir haben darüber gesprochen, dass der viszerale Schmerz etwas ist, was man schon sehr, sehr früh merkt, nämlich schon die Babys haben ihre Blähungen und haben da ihre Probleme mit ihrem Bauch. Und so setzt sich das dann auch fest. Der viszerale Schmerz ist eher ein dumpfer, drückender Schmerz, manchmal auch krampfartig. Wir haben gehört von Gallenkoliken, wir haben gehört von Nierensteinen, die eben auch Koliken verursachen können, oder auch mal im Bereich der Bauchspeicheldrüse, dass es da Steine gibt, die auch Koliken machen können. Und dann sind natürlich die Schmerzen auch krampfartig. Die meisten Eingeweide haben eine Hülle und schmerzen eigentlich über die Dehnung. Das heißt, dass diese Hülle eben die Schmerzrezeptoren besitzt, und über diese Schmerzrezeptoren dann wird erst das Organ quasi schmerzhaft. Das Organ selbst ist an sich normalerweise nicht schmerzhaft. Wir kennen die Durchblutungsstörung, das wissen wir vom Herzen natürlich sehr gut. Herzinfarkt, das ist jedem ein Begriff. Aber die Durchblutungsstörung kann es auch mal im Bereich des Bauchraums geben. Es kann es auch mal am Darmbereich geben. Wir haben auch da natürlich heftigste Schmerzen. Und zur Abklärung ganz wichtig, wenn solche Schmerzen plötzlich auftreten, ob das jetzt im Brustbereich ist, im Bauchbereich oder im Beckenbereich, dann sollte man auf jeden Fall einen Hausarzt oder auch den Notdienst aufsuchen. Und dann erfolgt eine körperliche Untersuchung, eine Blutuntersuchung, und nach Entzündungswerten. Und was als nächstes dann wohl gemacht wird, ist dann ein Ultraschall. Der bekannteste Schmerz im Bauchraum ist, glaube ich, wirklich die Blinddarmentzündung. Am Anfang auch sehr gut zu lokalisieren. Wenn man dann eben nicht aufpasst, kann auch mal so eine Blinddarmentzündung Trakt weitergehen und dann wird eben der Blinddarm platzen und dann kann es zu einem Problem im ganzen Bauchraum kommen. Dann haben wir über die Nieren gesprochen, über den Stau von dem Urin, der dann nicht abfließen kann. Das kann in den Nieren und in den Harnleitern passieren, zum Beispiel auch durch Steine, was natürlich auch heftige Schmerzen macht. Wir haben gesprochen über die Entzündungen, die auch mal im Eileiter stattfinden können oder auch mal bei der Prostata kann sowas passieren, aber auch im Bereich der Hoden. Und ganz wichtig noch zum Schluss von der Behandlung. Natürlich ist es wichtig, nach Möglichkeit das Ganze kausal, das heißt die Ursache zu behandeln. Und da haben wir mittlerweile auch bei den entzündlichen Darmerkrankungen viele Medikamente, die das leisten können. Und wenn ein Schmerz dann wirklich chronisch wird, dann arbeiten wir häufig mit eben so Sachen wie auch Antidepressiva wie das Amitriptylin oder wir geben Metamizol in dem Bereich, wenn da mal akut irgendwelche Schmerzen auftreten. Opioide eher nicht. Ausnahme wäre die Opiumtinktur bei Durchfallerkrankungen. Aber das ist etwas, was man wirklich einem Spezialisten dann auch überlassen muss. Was ja jetzt relativ neu ist, worüber wir auch schon in einigen Podcasts gesprochen haben, ist Cannabis. Auch das kann bei solchen Darmerkrankungen eine gute Wirkung haben. Und nicht vergessen, die Ernährung. Wenn Sie ballaststoffreiche Nahrung zu sich nehmen, denken Sie daran, dass Sie da auch entsprechend genügend trinken. Ernährung mit sehr viel Fett ist natürlich für den Magen-Darm-Trakt, vor allen Dingen für Bauchspeicheldrüse und Galle, eher ein Problem, weil das da doch wieder zu mehr Schmerzen führen kann. Und empfohlen wird so allgemein eine sogenannte mediterrane Ernährung. Man sollte durchaus alles essen, aber nicht zu viel Fleisch. Man kann natürlich sehr gut mit Gemüse und Ähnlichem dann arbeiten. Jo, das war ganz schön viel und lieber Thomas, nochmal ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gerne. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Ja, und damit möchte ich den Podcast Der viszerale Eingeweideschmerz dumpf drückend diffus für heute beenden. Wir haben gesehen, wenn es im Inneren drückt, sticht oder krampft, ist das oft schwer in Worte zu fassen und manchmal sogar noch schwerer zu finden. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf der Suche nach spezialisierten Ärzten oder Schmerzzentren in Ihrer Nähe sind, schauen Sie gerne auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin unter dgsschmerzmedizin.de vorbei. Dort finden Sie dann einige hilfreiche Informationen und Anlaufstellen. In unserem Podcast Schmerzmedizin konkret gibt es noch viele weitere interessante Themen, die finden Sie alle in der Mediathek. Neue Podcasts mit spannenden Inhalten erscheinen zudem alle 14 Tage donnerstags. Abonnieren Sie uns, damit Sie nichts verpassen. Hören Sie rein und sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.